Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit mehr als 100.000 Kunden, über 1.200 zertifizierten Partnern und 200 Mitarbeitern hat sich die Shopware AG aus Schöpping als einer der führenden Online-Shop-Anbieter weltweit etabliert. Heute ist mit Stefan Hamann, einer der Väter dieser Erfolgsgeschichte, unser Gast. Stefan Hamann ist der Gründer der Shopware AG und ich möchte mit ihm über sein Unternehmen, aber auch über seine wirklich sehr, sehr spannende Biografie sprechen. Ja, herzlich willkommen, Herr Hamann. Freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Sehr gerne, freut mich dabei zu sein.
Herr Hamann, zu Beginn des Podcasts habe ich immer eine obligatorische Frage, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Sie ein bisschen näher vorzustellen. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
Also ich würde sagen, dass ich ein sehr authentischer Mensch bin und auch ein sehr pragmatischer Mensch. Das sind so die beiden Worte, wo ich sage, damit kann man mich in aller Kürze sehr gut beschreiben.
Was heißt denn Authentizität und Pragmatismus für Sie?
Es sind für mich so zwei wesentliche Werte, die auch eine große Rolle bei meiner Arbeit spielen. Also ich probiere halt im Prinzip immer, wenn ich vor einer Herausforderung gestellt werde, da möglichst auch eine pragmatische Lösung zu finden. Da wirklich ja relativ schnell und relativ unbürokratisch auch zu sein. Und das ist, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen auch die Shopware-Historie anschaut, ist das auch eine Konstante, dass wir halt immer sozusagen Hands-on-Mentalität und machen und anpacken und uns nicht in irgendwelche Theorien begeben, sondern da tatkräftig an die Sachen rangehen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Und Authentizität halt sowieso. Ich komme aus Schöpping sozusagen. Ja. Ich bin in Schöpping groß geworden. Ich fühle mich hier sehr wohl und auch diese münsterländische Bodenständigkeit, was uns ja ein bisschen mit ins Blut gegeben wird, das ist halt einfach auch ein Thema, was mir besonders sehr, sehr wichtig ist, gerade weil wir ja auch in unserer Branche, in einer sehr schnelllebigen Branche unterwegs sind, wo sich super schnell auch super viel verändert und da eine gewisse Bodenhaftung oder auch eine große Bodenhaftung zu haben und mit beiden Beinen im Leben zu stehen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Mhm. Auf Ihrer Homepage sagen Sie, dass Sie immer mindestens an 10 Projekten gleichzeitig arbeiten müssen, damit Ihnen nicht langweilig wird. Sind Sie Workaholic oder langweilen Sie sich einfach nur zu schnell?
Also weder noch, würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass ich bin ein Mensch, der einfach auch sehr schnell Informationen verarbeiten kann und ich bin auch sehr interessiert an unterschiedlichen Themen und es macht mir auch Spaß, konzeptionell zu arbeiten und mir neue Dinge auszudenken und auch Dinge auszuprobieren natürlich und zu lernen. Und dementsprechend, brauche ich einfach ein bisschen Abwechslung so in meinem Berufsleben, damit ich da auch was habe, worüber ich nachgrübeln kann und nachdenken kann.
Bleibt aber noch Zeit für die Freizeit, hoffe ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja Familienvater, 4 Kinder. Oh. Und dementsprechend brauchen die auch viel Aufmerksamkeit und Zeit, aber das klappt ganz gut.
Da sind dann ja 4 Projekte zu Hause, die parallel laufen.
Ja, mindestens.
Es ist mittlerweile 20 Jahre her, da haben Sie sich mit sage und schreibe 16 Jahren auf den Weg gemacht und eine Internetagentur gegründet. Können Sie noch das Gefühl von damals beschreiben?
Ja, was war das für ein Gefühl? Ich würde sagen, das war schon irgendwie eine Mischung aus Stolz auf der einen Seite und Respekt auf der anderen Seite. Mhm. Weil es für mich ja dann damals auch eine ganz neue Erfahrung war. Ich musste zum Vormundschaftsgericht und die mussten dann erstmal feststellen, ob ich überhaupt in der Lage bin, ein Geschäft zu gründen. Und dementsprechend hatte ich dann einfach auch noch nicht viele Vorerfahrungen. Es war ein bisschen ungewiss natürlich, wie funktioniert das alles. Angefangen bei der Umsatzsteuervoranmeldung, dann über rechtliche Aspekte. Und es hat sich aber relativ schnell, muss ich sagen, alles dann irgendwie auch gelöst und war schon auch eine Euphorie, die gibt es ja heute auch noch, aber gerade auch damals so dann, wo ja das Internet und auch die Digitalisierung so noch gar nicht diesen Stellenwert hatten, den sie heute haben, war natürlich auch generell eine Aufbruchstimmung einfach da im Markt und das da mitgezogen zu werden und das Ganze auch mitgestalten zu können, das hat riesigen Spaß gemacht.
War aber unmittelbar nach dieser Dotcom-Blase, ne? Hatten Sie auch so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe, weil ja andere in dem Kontext auch auf die Nase gefallen sind, kann man sagen, ne?
Ja, ich weiß nicht, da kommt mir vielleicht meine Bodenständigkeit dann wieder ein bisschen zugute, weil oder vielleicht fußt meine Bodenständigkeit auch unter anderem auf solchen Dingen. Also natürlich habe ich das damals dann auch schon mitbekommen, aber stand ja mit beiden Beinen im Leben. Mein Ziel war jetzt ja nicht mit Fremdkapital irgendwelche, waghalsigen Unternehmungen aufzubauen, Mir war auch immer wichtig, dass ich genau das verkaufe, was ich dann auch halten kann entsprechend und solche Dinge. Und dementsprechend war das für mich wirklich eher so ein Thema, was hängen geblieben ist, wo ich sage, das hat mich mit Sicherheit auch ein bisschen mit geformt. Also eben da in normalen Maßstäben zu denken und ich sag mal, vernünftige und durchdachte Entscheidungen zu treffen. Aber es hat mich jetzt nicht wahnsinnig, hat mir keine Angst gemacht oder mich da wahnsinnig gesteuert.
Okay, also Sie waren damals 16 Jahre alt. Ich betone das gerne nochmal. Das ist ja ein Alter, wo eigentlich andere Leute irgendwie andere Dinge auch im Kopf haben. Was hat Sie trotzdem motiviert, diesen ja vielleicht auch manchmal sehr anstrengenden Weg zu gehen?
Ja, also ich habe ja relativ, ich bin ja relativ früh angefangen. Also mein erster Computer war der C64.
Ja, das werden ja viele
werden viele Zuhörer auch kennen, denke
klar.
Ich. Da war ich 8 Jahre alt und bin dann relativ schnell aber dann auch aufs Programmieren gekommen. Und dieses Programmieren, das ist bei mir wirklich auch zu einem Hobby geworden. Und war ja auch mit der Grund dann dafür, dass ich mich immer intensiver mit Computern auseinandergesetzt habe und da auch viel einfach Zeit reingesteckt habe, weil es mir auch bis heute sehr viel Spaß macht. Und dementsprechend war das für mich letztlich auch eine Motivation. Also für mich war es dann nicht so sehr irgendwie Arbeit oder irgendwas, was mich belastet hätte, sondern es war tatsächlich auch Freizeit und Hobby.
Okay.
Und ich hatte trotzdem aber auch genügend Zeit, da hat mein Vater auch sehr drauf geachtet. Danke, Papa, an dieser Stelle, dass ich noch ab und zu mal nach draußen komme und mich mit Freunden verabrede und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat das auch dann immer gut funktioniert.
Da war der Vater also das soziale Korrektiv.
Hundertprozentig, ja.
Was haben denn die Eltern an sich dazu gesagt, dass sie sich mit 16 selbstständig machen wollten?
Also meine Eltern sind geschieden, deswegen, also wir sind bei meinem Vater groß geworden, deswegen hat meine Mutter da jetzt nicht ganz so viel zu gesagt. Aber mein Vater, der war da von Anfang an sehr stolz, hat uns da auch, als wenn ich von uns spreche, meine ich auch meinen Bruder, ja. Der ist da auch relativ früh dann mit eingestiegen und hat mitgemacht, hat uns da halt immer unterstützt, uns irgendwie dann 94 den ersten PC gekauft, einen 386er, wo es dann darum ging, irgendwelche Programmiersprachen dann zu bekommen oder Fachliteratur oder so. Da hat er uns schon immer auch unterstützt und das hat ihm auch Spaß gemacht zu sehen, dass wir halt am Computer mehr können als nur zocken.
Ja.
Und dementsprechend hatte er, glaube ich, da auch ein sehr gutes Gefühl, als ich dann irgendwann zu ihm gegangen bin und ihn gefragt habe, ob er mit mir zum Vormundschaftsgericht fährt.
Okay. Wie lief das denn damals alles mit der Schule? Sie waren ja parallel Schüler, ganz normal, ne? Zumindest in der ersten Phase noch.
Ja, genau. Das lief so, dass ich morgens in der Schule war und mittags dann im Prinzip im Büro. Das erste Büro war mein Schlafzimmer.
Schön.
Sehr schön, genau. Ja. Also für Kundentermine jetzt nicht unbedingt perfekt geeignet. Aber das hat eigentlich damals ganz gut funktioniert. So, das war dann in den ersten Jahren auch alles überhaupt kein Thema. Ich bin dann ja bis 2004 zur Schule gegangen, habe also mein Fachabi gemacht. Und seit 2004 dann entsprechend Vollzeit in der Firma und ich habe mir das dann immer so eingeteilt, dass das zeitlich halt funktioniert, dass die Kunden auch, also hab ich auch kein Geheimnis draus gemacht, dass ich noch zur Schule gehe, hatte halt einen digitalen Anrufbeantworter, dann konnten die halt dann morgens ihre Sachen aussprechen, ich habe es dann mittags abgehört und habe mich dann zurückgemeldet und das hat schon eigentlich ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also war schon auch eine Belastung, das war jetzt nicht völlig einfach, ne, weil natürlich Schule jetzt auch, da lief jetzt auch nicht alles von selbst, also ein bisschen was musste ich dafür ja auch tun und dementsprechend gab es da schon Tage, die dann einfach sehr anstrengend und stressig waren, aber summa summarum hat das schon ganz gut miteinander funktioniert.
Es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, in dem immer alles glatt läuft. Ich glaube, das würden Sie auch unterschreiben.
Absolut, ja.
Gab es für Sie auch mal Momente, in denen Sie an sich, aber vielleicht auch an der Sache gezweifelt haben?
Ja, es gab tatsächlich mal einen Zeitpunkt, das war wahrscheinlich auch so 2004, 2005, da war ich gesundheitlich nicht wirklich fit, war irgendwie ein bisschen angeschlagen und hatte dann tatsächlich in der Firma auch relativ viel Stress, sehr viel zu tun einfach und trotzdem waren wir noch, oder damals als Firma, also zu dem Zeitpunkt war ich wirklich komplett alleine in der Firma, hatte ich noch nicht so diesen Zeitpunkt erreicht, wo Dinge auch mal von selbst laufen. Ne? Ist ja auch logisch, wenn man alles alleine macht, dann kann man die Arbeit entsprechend auch nicht verteilen, also nicht auf andere Leute zumindest. Und das war damals ein bisschen kribbelig, da habe ich mich aber auch lange mit meinem Bruder unterhalten und bin da in mich gegangen Und habe dann halt für mich auch die Entscheidung getroffen, dass die Selbstständigkeit, ich sag mal, trotz aller Widrigkeiten der richtige Weg für mich ist. Mhm. Und dann genau in diesem Zeitpunkt fiel dann ja auch die Entscheidung, habe ich gemerkt, es ist super wichtig, sich zu fokussieren. Also wir kommen ja oder kamen ja eigentlich aus diesem Modus, dass wir sehr breit waren, ja, vom Angebot her, also von der PC-Reparatur übers Logo-Design und Individualentwicklung. Und in der Phase habe ich mich halt ganz klar dann entschieden, mich auf das Thema E-Commerce, ja, zu fokussieren, auf das Thema Onlinehandel. Und seitdem ist es, ne, ich meine, genau, seitdem ist es eigentlich jedes Jahr dann auch einfacher und besser geworden. Und das hat dann ja auch geschäftlich sehr schnell sehr gut funktioniert, sodass dann erste Angestellte dazukommen, ja, konnten. Und das war auf jeden Fall so ein wegweisender Moment, würde ich sagen.
Wussten Sie, als Sie 2003 diese E-Commerce-Software zum erstmalig entwickelt haben oder hatten, dass Sie da einen richtig großen Wurf gelandet haben?
Also zum damaligen Zeitpunkt definitiv nicht, um ganz ehrlich zu sein. Das ist ja auch mehr oder weniger aus einem Zufall entstanden, dass wir eben diese Projektanfrage bekamen, ja, dann von unserem ersten Kunden. Und dann haben Sebastian und ich, also mein Bruder und ich, uns den Markt angeschaut und haben festgestellt, es gibt irgendwie keine Lösung, die unseren Ansprüchen in Sachen Technologie und auch Design, Marketing, die dem entgegenkommt oder unsere Ansprüche da genügen würde. Und haben dann ja praktisch die erste Version von Shopware entwickelt für den ersten Kunden. Und also was wir schon sehr schnell gemerkt haben, war, dass das Entwickeln von Standardsoftware unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ne? Das muss man sich ja so vorstellen, man entwickelt einmal die Standardsoftware und kann die dann ja im Endeffekt beliebig oft verkaufen. Ja. So in der ideal perfekten Welt, so sollte es zumindest sein. Und da haben wir gemerkt, dass das eigentlich so für uns auch wirklich eine Erfüllung ist, also wirklich ein Produkt zu entwickeln und dieses Produkt dann an ganz, ganz viele Kunden zu verkaufen, aus dem Feedback der Kunden zu lernen, das Produkt ständig iterativ zu verbessern. Das war schon für uns nochmal so ein Moment, wo wir gemerkt haben, ja, das ist so der Modus, wo wir uns auch wohlfühlen und was uns auch Spaß macht.
Mhm. Wie ging es denn dann danach ganz konkret weiter für Sie? Bis heute. Das ist ja, vielleicht muss ich es den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Wir sitzen hier in einem sehr lichtdurchfluteten großen Besprechungsraum am Rande des Shopware Towers. Der ist, glaube ich, 25 Meter hoch, relativ neu, im vergangenen Jahr eingeweiht worden. Also man kann rein optisch in Schöpping sehen, dass sich sehr, sehr viel getan hat seitdem.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich jetzt für mich immer so eine lange Zeitspanne so in der Betrachtung, 2005 bis heute. Ich würde sagen, wie ich gerade so erzählt habe, der entscheidende Moment war eben zu sagen, wir konzentrieren uns auf E-Commerce und entwickeln eine Standardsoftware, nämlich Shopware. Das war eben so 2004, 2005. Und dann, wie der Zufall so will, haben wir dann über den ersten Kunden, ich sag mal, die nächsten Kunden gewonnen. Also das war wie so eine Referenz. Und dann wurden wir eben von anderen Firmen angesprochen, die auch eben eine Lösung für den Onlinehandel suchten und haben denen ebenfalls Shopware verkauft, haben viel Feedback bekommen, gerade so die ersten Jahre, so 2006, 2007, da hatten wir so, ich würde sagen, 30, 40 Kunden vielleicht. Ehrlich gesagt tatsächlich, aber gerade am Anfang auch die schwierigsten Kunden, die man sich vorstellen kann. Was aber eigentlich super war, weil wir dann in der, ich sag mal, auch Anfangsphase jetzt ist der Firma Shopware, wie wir es heute kennen, einfach super viel gelernt haben und uns auch sehr, sehr schnell da anpassen konnten, haben also Shopware als Produkt weiterentwickelt, haben unsere Strategie weiterentwickelt, haben neue Leute eingestellt, haben eigene Abteilungen gegründet für diese Leute, haben das Ganze dann immer weiter durchstrukturiert und perfektioniert. Und dann war so der nächste entscheidende Punkt 2010. Da haben wir die Entscheidung getroffen, Shopware als kostenlose Open-Source-Versionen anzubieten. Ja. Also das heißt, dass neben den kostenpflichtigen Versionen gab es ab dem Zeitpunkt eben auch eine kostenlose Version von Shopware. Und das war schon eine kontroverse Diskussion, weil wir natürlich von den Lizenzeinnahmen zu dem Zeitpunkt auch gelebt haben und ja nicht hundertprozentig klar war, welchen Effekt hat dann das Ganze. Also gewinnen wir viel, viel mehr Kunden und machen wir viel mehr Umsatz. Ja. Oder aber haben wir vielleicht sogar in der ersten Phase weniger Umsatz. Und nur, um da mal so ein bisschen auch die Entwicklung dann klar zu machen, also als wir die Entscheidung getroffen haben, das war, glaube ich, so Herbst 2010, hätte ich jetzt gesagt, irgendwo in diesem Zeitraum. 6 Monate später hatten wir aus 200 Kunden über 2000 Kunden gemacht, also die Anzahl der Kunden verzehnfacht. Natürlich haben auch viele die kostenlose Version eingesetzt, aber auch sehr viele haben dann entsprechend die kommerziellen Versionen gekauft oder haben irgendwelche Module bei uns erworben. Und das hat halt die ganze Firma, würde ich sagen, also nach A nachhaltig verändert und B auch das Wachstum ermöglicht, was wir ja bis heute dann auch erleben. Ne? Ich meine, heutzutage haben wir über 100.000 Kunden, dementsprechend eine ganz andere Firma, über 200 Mitarbeiter, und ein Großteil von diesem Wachstum haben wir mit Sicherheit auch dieser Entscheidung zu verdanken, da Open Source zu gehen und diese Strategie zu wählen.
Vielleicht nochmal zur Erklärung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht ganz auf dem Schirm haben. Wie funktioniert das? Also Sie haben eine Open Source Version, aber zusätzlich kostenpflichtige Plugins und auch Versionen, die noch kostenpflichtig sind, und die generieren das Geschäft für Sie.
Genau, also man muss sich das so ähnlich vorstellen wie bei Apple. Also wir haben auch einen Shopware App Store, ja, wo sich ein Händler ganz viele Erweiterungen, Schnittstellen kaufen oder mieten kann, ja, was eine Umsatzquelle ist. Dann haben wir eben die Lizenzerlöse. Wir haben mittlerweile auch Cloud-Lösungen, also man kann Shopware auch mieten zum Beispiel. Ja. Und darüber hinaus halt, ja, ich meine, noch viele, viele weitere Umsatzquellen. Also wir haben eigentlich so eine, von der Umsatzverteilung eine total coole und ausgewogene Situation, sind also auch nicht abhängig von einzelnen Kunden oder einzelnen Partnern, sondern sind da super solide und gesund aufgestellt. Und so die Anfänge davon, die lassen sich halt eben bis ins Jahr 2010 zurückverfolgen. Also da war so das Geschäftsmodell Shopware geboren, muss man sagen.
Okay. Heute ist Shopware einer der großen Online-Shop-Anbieter weltweit. Macht Sie das stolz?
Ja, absolut. Das macht mich mega stolz. Aber ich meine, insbesondere stolz bin ich natürlich auf meine Kollegen und Kolleginnen. So, das muss man also ganz klar sagen, dass Shopware heute einfach als Familienunternehmen auch unfassbar davon profitiert, dass wir hier so viele kreative und tolle Menschen sitzen haben, die den ganzen Tag eben auch da neue Lösungen entwickeln, innovative neue Ansätze verfolgen und eben auch tatkräftig dabei unterstützen, dass wir diese Wachstums- und Erfolgsstory Shopware noch lange, lange fortsetzen können.
Jetzt leben wir ja in einer ganz schnelllebigen Zeit. Wenn Sie diese Wachstumsstrategie fortsetzen wollen, müssen Sie oder muss es Ihnen ja gelingen, Trends frühzeitig zu erkennen und auch zu antizipieren wahrscheinlich, um da dann am Ende Profit draus schlagen zu können. Wie gelingt Ihnen das?
Ja, ich glaube, die Antwort, die muss ein bisschen vielschichtiger ausfallen. Wir haben ja zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite haben wir den großen Vorteil, dass wir eine große Community haben, also praktisch diese Gemeinschaft von Shopware-Händlern, Entwicklern, Partnern, die Teil des Shopware-Ökosystems sind, und aus der Quelle kommen halt eben auch sehr viele Ideen und Ansätze, die wir dann entsprechend weiterverfolgen, die wir dann teilweise auch gemeinsam mit der Community weiterentwickeln. Wir haben sehr viele Partner, die ebenfalls innovative Produkte, Ideen und Lösungen haben, wo wir gemeinschaftlich mit denen eben dann in den Markt auch gehen. Und dann haben wir im Grunde einen eigenen Innovationsbereich bei Shopware, wo wir eben uns also auch aus der strategischen Perspektive damit beschäftigen, wie sieht einfach der E-Commerce-Markt in 5 Jahren aus, wie sieht er möglicherweise in 10 Jahren aus, welche generellen Markttrends können wir beobachten und wie müssen wir auch Shopware als Produkt und als Firma aufstellen, damit wir von diesen Trends maximal profitieren können und am Ende auch unsere Händler natürlich, weil unser vorrangiges Ziel ist es ja, Lösungen zu schaffen, die bei den Händlern eben weiteres Wachstum ermöglichen. Genau, und da haben wir im Grunde diese beiden Ebenen, würde ich sagen, also zum einen Feedback, Ideen aus der Community, zum einen eben Ideen, die wir selber haben, und daraus speist sich dann am Ende ja auch unsere Produkt-Roadmap. So, ja. Und genau, da gucken wir einfach, dass wir da auf Zack bleiben. Das ist leichter gesagt als getan, weil so eine Innovationskultur muss sich auch erstmal etablieren und muss den Leuten auch den Mut geben, Ideen einzubringen. Und gute Ideen haben viele Leute. Es geht dann ja auch darum, aus einer Idee ein Konzept zu machen und aus einer Konzept eben eine Lösung. Und da haben wir einfach über die letzten Jahre auch viel Erfahrung gesammelt. Und man muss auch dann mal so eine gewisse Akzeptanz haben, was das Scheitern betrifft. Also nicht jede gute Idee ist am Ende auch ein gutes Produkt. Ja. Die Erfahrung mussten wir auch schon machen. Und ich glaube, da geht es vor allem dann auch darum, den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, auch in einem frühen Stadium sich Feedback zu holen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht immer erst warten, bis alles perfekt ist, sondern relativ frühzeitig schauen, wie reagiert denn der Markt auf irgendeine Entwicklung von uns, was haben die dafür da auch für eine Meinung und was können wir daraus lernen und adaptieren. Und das ist am Ende wie ein Kreislauf, muss man sich das vorstellen. Ne? Von der Idee dann über so eine iterative Verbesserungsschleife bis dann hin zur fertigen Lösung, die dann irgendwann beim Online-Händler auch im Einsatz ist.
Also vielschichtiges Thema bei Ihnen, was von vielen Personen vorangetrieben wird, aber auch von außen, ja, von der gesamten Community.
Absolut.
Wenn ich das mal so zusammenfassen könnte. Es gibt auch hier im Umfeld viele etablierte Unternehmen, die sich nach wie vor sehr, sehr schwer damit tun, sich selbst, aber auch ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Können Sie denen einen Tipp geben?
Ja, so einige. Also ich würde mal damit anfangen, dass aus meiner Perspektive Digitalisierung vor allem auch eine Chefsache ist. So, ich habe häufig den Eindruck, wenn ich mit anderen Geschäftsführern spreche oder auch Selbstständigen, dass da eine gewisse Angst vorherrscht. Angst ist, ja, glaube ich, das Thema, was da am meisten oder das größte Problem aus meiner Perspektive verursacht, weil Angst ist ja ein Thema, was hemmt.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass viele Chefs, die suchen nach Beratern, die suchen nach Leuten, die denen erklären, wie Digitalisierung funktioniert oder was die richtigen nächsten Schritte sind. Und aus meiner Perspektive ist Digitalisierung halt kein Trend in dem Sinne oder keine Erscheinung, sondern das ist ja so eine ureigene, massive Veränderung der Welt. Also wie Kommunikation funktioniert, ja, wie wir Menschen miteinander leben und auch wie unser soziales Miteinander funktioniert. Und dementsprechend muss man aus meiner Perspektive auch mit einem anderen Mindset auf dieses Thema schauen und muss sich auch als Chef, auch wenn man keine Programmierkenntnisse hat oder keine Computerkenntnisse, muss man sich trotzdem aus der strategischen Perspektive auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist es, dann eben auch Pragmatismus, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Sich da nicht in der Theorie zu verlieren oder in irgendwelchen Gedanken spielen, sondern wirklich erste sinnvolle, schnelle Schritte abzuleiten. Mhm. Wirklich den Mut zu haben, mal ein Thema auszuprobieren, Mut zu haben, auch mit etablierten, eingefahrenen Standards zu brechen. Das kennen wir ja alle, nur weil irgendwas 20 Jahre lang so gewesen ist, muss es ja nicht die nächsten 20 Jahre so sein. Und ein anderer Spruch, der mir gut gefällt, ein Scheißprozess digitalisiert, ist es anschließend ein scheiß digitalisierter Prozess. Haben viele bestimmt schon mal gehört.
Klar.
Und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, da traut euch was und ihr werdet überrascht sein, wie schnell ihr da auch sehr positives Feedback bekommt und wie viel da tatsächlich auch in den unterschiedlichen Branchen noch möglich ist. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir da noch ganz, ganz am Anfang stehen, dass es keinesfalls sicher ist, wie da die Karten gemischt sind, sondern dass da super viel Potenzial vorhanden ist, sich als Unternehmen auch neu zu erfinden und ganz massiv von den Trends zu profitieren, die erst noch auf uns zukommen.
Also Sie sind optimistisch?
Absolut.
Gerade ist ein Stichwort gefallen, das ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde. Das ist das Stichwort Familienunternehmen. Shopware ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, ich meine, das ist ja im Grunde ja tiefer Bestandteil der Unternehmens-DNA, allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich und mein Bruder entsprechend Brüder sind und wir beide auch halt eben auch mit unseren unterschiedlichen Schwerpunkten, glaube ich, die Firma auch stark geformt haben, auch die Unternehmenskultur, so wie wir die Kultur heute vorfinden. Ja, wir sind ja auch als Unternehmen relativ häufig ausgezeichnet worden, Great Place to Work und bester Arbeitgeber, und da sind wir auch total stolz darauf, weil das für uns eben auch auch eine Auszeichnung ist, die eben symbolisiert, dass es im Geschäftsleben eben auch um mehr geht, als nur um Umsatz und Zahlen und Erträge. Das ist auf der einen Seite super wichtig. Also das Ziel eines jeden Unternehmens ist es ja, erfolgreich zu sein. Das ist völlig klar. Aber die Frage ist ja schon, wie kann man erfolgreich sein und trotzdem möglichst viele Menschen begeistern und mitnehmen?
Ja. So,
und das ist für uns ein wichtiges Thema. Und da glauben wir einfach, dass wir damit unserer Einstellung und unserem Setting als Familienunternehmen auf lange Sicht gesehen auch einen riesigen Vorteil haben gegenüber, ich sag mal, ja, irgendwelchen schnelllebigen Unternehmen, die dann also eigentlich nur mit dem Ziel aufgebaut werden, schnellstmöglichst verkauft zu werden. Das ist eine ganz andere Story und eine ganz andere Perspektive jetzt im Vergleich zu uns. Und da sind wir stolz drauf, das macht uns Spaß und da freuen wir uns schon auf die nächsten Jahre.
Also auch da eher typisch münsterländisch.
Genau, also ja, aber das ist so, da können wir noch mal einen separaten Podcast drüber machen.
Ich glaube auch.
Das ist tatsächlich ganz interessant zu beobachten hier im Münsterland. Das findet man einfach bei unwahrscheinlich vielen Leuten, finde ich, diese Bodenständigkeit und diese Bodenhaftung. das hat schon irgendwas mit dem Münsterland. Gibt es auch in anderen Regionen, so ist das gar nicht gemeint, aber man, das ist schon irgendwas, was ich als typisch münsterländisch bezeichnen würde.
Ja, ich auch. Sind wir tatsächlich fast schon am Ende des Gesprächs angekommen, Herr Hamann. Zum Abschluss habe ich wie immer beim Wirtschaft aktuell Podcast Satzanfänge vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn Sie die vervollständigen könnten, okay?
Ja.
Online kaufe ich am liebsten bei?
Shopware-Shops.
Sie kaufen Ihre eigenen Shops?
Nee. Wir haben ja sehr viele Kunden von uns sind ja in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs. Ich kaufe auch wohl mal bei Amazon, das ist nicht so, aber ich schaue auch schon, ich gucke halt auch viel in den Shops unserer Händler und wenn mich da was anspringt oder ich da was Interessantes entdecke, dann freut mich das natürlich auch, dann da mein Geld auszugeben und nicht bei Amazon.
Verstehe. Stationärer Einzelhandel ist für mich?
Ist für mich eine große Baustelle, so würde ich es mal ausdrücken. Ich glaube, dass der stationäre Einzelhandel auch in einer online geprägten Zukunft eine wichtige Funktion einnehmen kann. Dass der stationäre Einzelhandel aber auch einen Weg vor sich hat und sich wirklich neu erfinden muss. Das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung aus unterschiedlichsten Erlebnissen der letzten Jahre im stationären Einzelhandel. Und da ist meine Hoffnung, dass das gelingt und man da einfach auch einen coolen Betriebsmodus für die Zukunft findet.
Die Angst vieler Menschen vor der Digitalisierung kann ich?
Absolut nachvollziehen. Und zwar geht mir das selber mittlerweile auch so. Also ich verbinde Digitalisierung häufig auch mit Kommunikation und mit Kommunikationskanälen. Und ich habe immer den Eindruck, dass alles noch schnelllebiger, hektischer und auch chaotischer wird, als es ohnehin schon der Fall ist. Und da wünsche ich mir, für mich selber, aber auch für alle Mitmenschen mehr Besonnenheit und einfach eine ruhigere Art auch in der Kommunikation, ein bisschen weniger Echtzeit-Erwartungshaltung und ein bisschen mehr Gelassenheit.
Ja, ich glaube, das würde uns allen gut tun.
Ja.
Junge Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, sollten unbedingt?
Sollten unbedingt anfangen.
Einfach so.
Nicht einfach so, nee. Also natürlich sollte man sich schon auch mit der Familie und mit Freunden austauschen, was die dann von der Geschäftsidee halten und was vielleicht auch für Probleme gesehen werden. Man sollte sich aber nicht von Ängsten und Problemen leiden lassen. Mhm. Also da ist wieder so ein bisschen die Macher-Attitüde gefragt. Ja. Da würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn die Idee dann der ersten Überprüfung standhält, sich dann auch zu trauen, den ersten Schritt zu gehen. Weil das machen viel zu wenige in Deutschland, ne, wenn man sich das im Vergleich anschaut, auch zu anderen Ländern. Insbesondere halt, was den ganzen Tech-Bereich betrifft, dann glaube ich, brauchen wir mehr Macher und mehr Leute, die sich was trauen.
Okay. Schöpping ist für mich?
Ja, Schöpping ist für mich mein Ruhrpol, so würde ich es ausdrücken. Also nicht nur, tatsächlich auch nicht nur privat, also ich wohne auch privat in Schöpping und hier ist auch meine Familie zu Hause. Aber auch, dass wir ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass die Firma Shopware in Schöpping eben am Standort Schöpping weiter groß zu machen und hier zu bauen, den Shopware Campus hier gebaut. Und das ist für mich einfach tatsächlich ein Ruhepol, wenn man das mal mit der Atmosphäre in so einer typischen mittelgroßen deutschen Stadt vergleicht. Und da kann man auch Münster nehmen wegen meiner. Dann ist das hier natürlich einfach alles deutlich ruhiger. Mhm. So, und das gefällt mir auch dann tatsächlich hier sehr ländlich zu sein, ist, finde ich, ein schöner Kontrast eben zu der hektischen und chaotischen Welt, in der wir uns alle bewegen.
Okay. In meiner Freizeit beschäftige ich mich am liebsten?
Mit meiner Familie, mit meinen Kindern und wenn ich tatsächlich mal ein bisschen Zeit für mich selber haben sollte, dann zocke ich gerne Computerspiele. Das ist so ein bisschen ein Thema, was ich mir angefangen beim C64 mit 8 Jahren bis heute erhalten habe. Leider habe ich da nicht so viel Zeit dafür, aber das macht mir Spaß.
Was zocken Sie?
Ganz unterschiedlich, also von Actionspielen über Rollenspiele oder auch irgendwelche Strategiespiele. Hm? Alles das, was gerade so angesagt ist und da bin ich sehr flexibel aufgestellt.
Der schönste Moment in meinem bisherigen Leben war?
Der schönste Moment in meinem bisherigen Leben war tatsächlich die Geburt meines ersten Sohnes. Ich meine, das können mit Sicherheit alle Väter, die zuhören, nachvollziehen. Das war für mich ein ganz, ganz bewegender Moment. Hat mich noch mal mehr geerdet, als ich es ohnehin vorher schon war. Ja, und mittlerweile habe ich 4 Kinder und bin einfach super stolz und freue mich, jeden Tag nach Hause zu fahren.
Ja, Mann. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja, ja auch. Vielen Dank.
Das war der Wirtschaft aktuell Podcast mit Stefan Hamann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie klicken auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus und tschüss.